Ich begrüße in Mecklenburg-Vorpommern Tom Oliver Regenauer aus der Schweiz.
Hallihallo und danke für die Einladung bzw. fürs Vorbeikommen.
Als wir uns das letzte Mal gesprochen haben, hast du mir erzählt, dass du gerade Italienisch lernst in der Schweiz. Wie läuft das bis jetzt?
Das ist fertig und abgeschlossen. Ich spreche flüssig B1 und schriftlich und mündlich. Ich habe gerade das Ergebnis bekommen des eidgenössischen Sprachzeugnisses.
Gratulation, dann mach mal einen für die Hörer in Mecklenburg-Vorpommern.
Pensavo che sia un buon isola qui. Davvero?
Mama Maria, hab nichts verstanden. Aber egal, wir treffen uns hier in Selin-Seebrücke. Tourabschluss im Prinzip so von der ersten Runde 2026 für dich. Machst du danach Urlaub an der Ostsee?
Ich wollte eigentlich, aber das Wetter die nächsten 3 Tage sagt Regen und eher schlechtes Wetter. Von daher werde ich doch vielleicht ein bisschen früher aufbrechen und nicht bis übers ganze Wochenende bleiben. Ja.
Alles klar. Erzähl mal ein bisschen was über dich, falls es noch Hörer gibt, zum Beispiel UKW-Nutzer, die dich noch nicht gehört haben.
Ja, du wolltest nicht so lange aufnehmen, also je nachdem, wo ich...
Ein Viertelstündchen, mach es kurz.
Ja, also ich habe mal irgendwann als Kind angefangen, Musik zu machen. Das war so der Zündfunke, glaube ich, für das Anti-Establishment-Denken. Und dann, nachdem ich die Beatles und John Lennon entdeckt hatte, hat sich das schon mal so grundlegend entwickelt, bis ich dann Hermann Hesse und die Literatur entdeckt habe mit 14. Und das hat meine Anti-Establishment-Haltung eigentlich nur bestärkt. Und ja... In der Jugend hatte ich auch relativ viel Ärger mit, wie man dann sagt, dem System, ja, öfter. Obwohl ich niemandem anderen was getan habe, sondern eigentlich nur Blödsinn gemacht, also für mich selbst. Und ja, so hat sich das dann entwickelt mit dem Musikmachen, sodass wir dann am Ende, dass ich eigentlich immer früh Bands hatte und wir eigentlich so ab 15, 16 angefangen haben, so Anti-Establishment-Musik zu machen. Und meistens Hip-Hop, Deutsch-Hip-Hop, als der noch eine Aussage hatte und politisch war.
Ich wollte gerade sagen, du hast dich dann in Richtung Hip-Hop entwickelt und hattest dann auch mit US-amerikanischen Hip-Hopern zu tun?
Genau, ich habe dann später, also nachdem ich dann tatsächlich eben mir doch auch einen Job suchen musste, weil man mit Musik natürlich kein Geld verdient und mit Anti-Establishment-Lyrik erst recht nicht, ohne Refrains und so weiter, habe ich dann irgendwann gearbeitet und war viel im Ausland und auch in den USA. Und weil ein Freund von mir in der Musikindustrie in den USA tätig war, habe ich dann bei Rock the Bells und Lollapalooza und bei den ganzen Festivals Backstage mit dem rumgehangen und habe dann da eben meine ganzen 90er-Idole getroffen, von Wu-Tang Clan über Planet Asia und Gino XL und Snoop Dogg oder so, ja, und mit im Prinzip jedem von denen habe ich dann auch einen Song gemacht oder zusammengearbeitet in der Folge. Und das letzte Projekt war dann mit so Amerikanern, war dann jetzt CeeLo Green 2023, da hatten wir eine Single aufgenommen und die war ich im Abbey Road Studio in London mastern. Das war auch ein Traum, weil das war das Beatles Studio, da habe ich mit dem Engineer von Paul McCartney den Song gemischt. Und jetzt das neue Musikprojekt sollte diesen Sommer fertig werden, da sind auch noch posthum Sean Price drauf und C-Ray's Walls und so ein paar US-90er Legenden, als Hip-Hop noch cool war dort, ja.
Dann informier mich, dass wir das hier auf jeden Fall auch zum Einsatz bringen. Jetzt bist du lesend unterwegs mit eigentlich 3 deiner Bücher. Beschreib mal, welche Bücher hast du hier am Start?
Ich bin eigentlich immer mit dem aktuellen Buch unterwegs. Das aktuelle ist gestern eigentlich offiziell erschienen, am 1.6. Und bisher konnte man das nur auf der Tour halt exklusiv kaufen. Und das heißt Degeneration X. Und über die Inhalte von dem Buch spreche ich eigentlich das jetzt in dem Vortrag. Ich lese jetzt nicht aus dem Buch was vor, sondern habe dann einzelne Folien mit ein paar Zitaten aus dem Buch. Aber eigentlich erzähle ich ich versuche beim Vortrag immer eine kongruente, zusammenhängende, interessante Geschichte zu erzählen und nicht irgendwie trocken mit Fakten um mich zu werfen. Und so sind es dann im Prinzip 2x eine Stunde Vortrag und zusammengefasst ein großer Teil von dem, was in dem Buch steht, wobei dann noch andere Themen drin sind. Jetzt zum Beispiel ist da ein Artikel Das Vierte Reich, ja, der beschreibt dann sehr klar die Nazi-Wurzeln der EU mit allen Quellen und wie Adenauer bei Le Cercle und anderen komischen Geheimorganisationen war, um die römischen Verträge vorzubereiten. Dann und die Bilderberger Konferenz, und dann ist noch ein Artikel drin über Geoengineering, weil viele Leute die Streifen am Himmel, ja, hier immer, und dann wird man irgendwie besprüht, ist aber jetzt nicht so, wie man das denkt. Tatsächlich ist es noch schlimmer, wie man denkt, denn die Streifen sind auch da, wenn man sie nicht sieht. Das ist die schlechte Nachricht. Und für die Details sollte man den Artikel lesen, der ist der längste im Buch, dann weiß man nämlich, was da wirklich los ist am Himmel. Wir werden nämlich eben nicht, wie das viele so sagen, mit Chemtrails besprüht, sondern von der Luftfahrtindustrie vergiftet. Und das hat Programm und das kann man alles wunderbar nachlesen mit allen Quellen in den Büchern.
Das ist kein Problem, gleich dazu mehr, aber Degeneration X ist ja ein interessanter Titel. Generation X war ja mal ein Bandname von einer Punkband mit Billy Idol übrigens, Ende 70er Jahre.
Ja, es war aber auch vor allem ein Buch von Douglas Copland in den 90ern, Generation X, und der spricht in seinem Buch von einer Optionsparalyse. Und das ist ein interessantes Wort, weil damals war im Prinzip die Boomer-Generation, die als erste Generation alles machen konnte, und denen stand die Welt offen, und gemacht haben sie nichts. Ja. Beziehungsweise es gab so viel zu tun, dass am Ende nichts mehr rauskam. Ja. Also das war so seine Hypothese und das fast ist in diesem Wort Optionsparalyse ja schön zusammengefasst. Und ich meine, das war in den frühen 90ern, ich glaube, das Buch war von 91, wenn ich mich recht erinnere. Und mittlerweile sind wir an einem Punkt, da ist es ist eine Pathokratie, also eine komplett kranke Gesellschaft ohne Empathie. Ja, da kann man Epstein-Files veröffentlichen und es geht um Vergewaltigung von Kindern. Das ist nach 3 Tagen Shitstorm online, ist das wieder weg. Dann redet man über das Stadtbild, dann ist wieder Ukraine-Krieg, dann ist ein bisschen Iran-Krieg. Aber die können im Prinzip da oben machen, was sie wollen. Und die Bevölkerung ist dermaßen sediert und empathielos, dass nicht mal ein Skandal wie die Epstein-Nummer das System in Anführungsstrichen zu Fall bringt, weil eigentlich müssten Millionen von Leuten demonstrieren gehen und niemand von denen, die da irgendwie beschuldigt oder verdächtigt sind, dürfte das Haus lassen können. Stattdessen passiert wieder mal gar nichts, was also zeigt, wie degeneriert die Spezies Mensch mittlerweile ist durch kognitive Kriegsführung, Smartphone und Social Media.
Du beschäftigst dich mit Leuten im Hintergrund. Der Kommunist in mir würde sagen, die Leute, die im finanziell oligarchischen Komplex konzentriert sind. Der US-Amerikaner in mir oder zumindest der dem Hegemon im Hintern hängt, würde sagen, der Deep State. Wie würdest du das nennen?
Es ist die Oligarchie oder die Herrschaftskaste, ja, die seit, je nachdem wie weit man zurückgehen will, gut dokumentiert seit ein paar hundert Jahren, und wenn man dann andere Ursprünge nimmt, wie die Entstehung des deutschen Adels oder der Malteser oder der Knights of Malta zum Beispiel, dann kannst du auch 1000 Jahre zurückgehen und es sind immer noch die gleichen Familienclans im Hintergrund, die in weiten Teilen nicht in den Medien auftauchen oder in reichen Listen, aber die durch ihre Assets und den Einfluss auf eben sowas wie den Vatikan oder das Bankenkartell, das Zentralbankentum, Kriege und Religionen als Hebel benutzen, um Geopolitik zu machen und Machterhalt zu betreiben. Also je nachdem, wo man guckt, aber ich nenne das grundsätzlich immer die Oligarchie. Ja.
Oligarchie wäre dann eher am ersten von mir genannten auf jeden Fall dran. Und wenn du diese langen Namenslisten aufführst, das lässt sich alles auch nachrecherchieren, weil du arbeitest ja mit stabilen Quellen, falls jetzt jemand Schnappatmung bekommt.
Genau, ich habe nur Artikel, also alles, was ich erzähle, ist grundsätzlich mit Quellen belegt. Und zwar nicht mit YouTube-Videos, sondern mit offiziellen Dokumenten, verlässlichen Originalen oder Stammbäumen oder was auch immer. Also man kann das alles selbst nachschauen, alle Quellen anklicken und sich selbst ein Bild machen, weil ich eben nicht will, dass mir irgendjemand glaubt, weil ich es erzählt habe, sondern weil man sich selbst, ich stelle Informationen zur Verfügung und dann kann man sich selbst eine Meinung bilden. Und das ist auch die einzige Meinung im Leben und in der Welt, die was zählt, ist die eigene, nicht die von anderen. Man sollte grundsätzlich drauf scheißen, was der Rest der Welt sagt, und seine eigene Meinung haben, gegen jeden Widerstand. Und deswegen habe ich nur Artikel und Berichte, mit denen ich jeweils einen Gerichtsprozess gewinne, weil ich alles belegen kann, was ich erzähle.
Und einige Sachen, die du erzählst, konnte man bis 1989 auch hier im Gebiet, auf dem wir uns hier befinden, durchaus wissen, weil da wurde ja auch das eine oder andere berichtet. Wenn du so durchs Land reist, du sprichst ja hinterher auch mit den Menschen, du lässt Fragen zu, du führst Diskussionen. Sind da die Fragen unterschiedlich, wenn du in den alten Bundesländern bist oder gar in Österreich oder der Schweiz oder hier in den neuen?
Nee, das ist nicht tatsächlich nicht so arg abhängig von der Lokation, wo man ist, sondern mehr von oft dem Ambiente des jeweiligen Vortrags. Ja? Also wenn man in einer großen Kirche sitzt, wie jetzt vor ein paar Tagen irgendwie, wo dann die Halle so irgendwie ehrfürchtig wirkt und es hat einen Raumhall und so, dann sind die Leute ein bisschen schüchterner und es wirkt insgesamt so ein bisschen verhaltener. Wenn man in Hamburg in so einem kleinen gedrängten Revoluzzer-Café ist, ja, wo sich 110 Leute reinquetschen und es ist irgendwie kuschelig und ein bisschen chaotisch und hat aber eine viel wärmere, schönere Stimmung, dann sind auch die Fragen nochmal ein bisschen gelöster und die Leute trauen sich irgendwie mehr. Ja? Das liegt eher daran, wie das Ambiente der jeweiligen Veranstaltung ist, als jetzt irgendwie von den Regionen, weil ich glaube, die Leute, die zu meinen Vorträgen kommen, sind in der Regel ja schon ein bisschen vorbelastet und haben eine gewisse Vorkenntnis. Ansonsten, eine Frau war da, die hat ihren Mann mitgebracht, der wusste noch von gar nichts, der musste nach der ersten Hälfte des Vortrags nach Hause, weil er sich hinlegen musste. Ja? Also der hat sich gar nicht mehr gut gefühlt.
Das war jetzt journalistisch. Ich habe gestern in einem Satirebeitrag gesagt, wenn man bei einer richtigen Satire nicht nach der ersten Halbzeit wenigstens 10 Leute nach Hause geschickt hat, dann war es keine Satire, dann war es Kabarett oder Komödie oder schlimmstenfalls Klamauk. Ein Thema für dich, welches sehr wichtig ist, ist die digitale ID. Dazu mal ein paar Worte.
Genau, das ist das Fundament des digitalen Gulag, was da um uns herum entsteht. Und ohne digitale ID sind weder die elektronische Patientenakte, der elektronische Führerschein, das elektronische, was weiß ich was, ja, Bonitätssystem und was alles da drauf gezogen wird. Irgendwann wird das ganze Leben auf diesem Bürgerwallet sein. Und ohne dieses Bürgerwallet ist das System, das die einführen wollen, nicht durchsetzbar. Das ist das Fundament, das ist der entscheidende Knackpunkt. Und das Blöde ist hier, in Deutschland wird es hier am 2.1. ausgerollt. Ne? Also das und ein Blick nach Österreich. Jeder, der sich damit nicht auskennt, dem empfehle ich mal einen Blick nach Österreich. Da sind 50% der Leute oder über 50% der Leute haben schon eine EID. Da kann man nicht mehr Lehrer sein ohne EID, weil man die Noten nicht ins Portal hochladen kann, der Klasse. Man kann nicht mehr Beamter sein und das ist bei einer Staatsquote um die 50% relativ dramatisch. Man kann auch nicht mehr Landwirt sein, weil man keine Subventionen mehr beantragen kann. Also die Frage, die sich da in Zukunft stellt, ist nicht mehr wie bei Corona, kann ich noch ins Fitnessstudio, den Urlaubsflieger oder ins Restaurant, sondern habe ich noch einen Job, kann ich mein Bankkonto behalten, kann ich noch Steuern zahlen, kriege ich meine Rente noch ausbezahlt, etc. Das sind fundamentalere Fragen und wer sich heute nicht Gedanken darüber macht, wie er nächstes Jahr, weil nächstes Jahr wird jeder irgendwann vor einen dieser Entscheidungen gestellt und wenn man sich heute nicht Gedanken macht, ob man dann an Prinzipien sich hält und über diese Zeit wegkommt und die Abhängigkeit vom System, dann baut man sich, seinen Kindern, seinen Enkeln und deren Kindern und Enkeln ein Gefängnis, das die Spezies Mensch nie mehr los wird.
Hätte man sich da nicht vor 30 Jahren Gedanken machen müssen? Also ich habe in den 90er Jahren mich ein paar Jahre lächerlich gemacht, indem ich meine Miete per Hand überwiesen habe, habe es dann aber irgendwann auch aufgegeben, weil die Hürden immer größer waren, aber mit Handy und allem sehe ich mich eigentlich schon seit Jahren in den Fängen. Du hast natürlich recht, mit dieser Wallet geht es noch viel weiter.
Naja, aber es gibt zu allem immer eine Lösung. Das Problem ist, dass die Leute sich nicht informieren und die Lösungen nicht benutzen. Ich benutze gar nichts mehr von Big Tech und habe alles auf alternativen Systemen, was Technik angeht. Ich zahle so gut wie alles bar. Ich versuche alles ohne Mittelmann, das heißt ohne Bank und Staat zu regeln. Und wenn ich eine Autoreparatur brauche, dann jemand, der mir das so macht und Teile bestellt. Also alles, was irgendwie geht, versuche ich so mit Leuten direkt zu machen, dass da kein Mittelmann ist. Und genau mit so einem Ansatz kommt man auch über ein System. Die meisten Leute sind aber über so eine Krise und über die Erpressung des Systems hinweg. Die meisten Leute sind aber so abhängig von dem System, dass sie eben keine 2 Tage aushalten ohne den Supermarkt oder ohne ihren digitalen Zugriff auf eine Banking-App oder all das Zeug. Und das ist natürlich fatal, weil ohne Sozialnetzwerk ist die Krise da nicht zu überstehen. Und das wusste, da gibt es ein interessantes Buch von 2020 von Henry Kissinger und Eric Schmidt, gerade die zwei, ne, der miese Geopolitiker und Kriegsverbrecher und der Google-Chef, die voraussagen, dass ab 2025 das Zeitalter der KI beginnt. Und das hat jetzt jeder die letzten paar Monate sicherlich gemerkt, spätestens, wie das überall um sich greift, wie ein Krebs. Und die sagen in ihrem Buch, dass das eine Zweiklassengesellschaft bedingt und hervorbringt und dass die eine halt Klasse oder Kaste macht dann alles mit. Ja, das sind die Konformisten und die anderen, die Rationalisten, Logiker, die Physikalisten, die werden irgendwie so in einzelnen abgesprengten anderen Gesellschaftsteilen leben, wo sie noch auf Logik und rationale Werte und sowas Wert legen. Also ich gehöre dann lieber zu dem zweiten Teil.
Ich wahrscheinlich auch. Ich mache mich auch immer sehr lächerlich damit, indem ich von sogenannter künstlicher Intelligenz spreche. Was denkst du, wie wird das Verhältnis sein? 20%, 40%, 60%?
Auch ich denke, die Leute, die wirklich aktiv sind, das sind nicht so wirklich viele, die jetzt über so eine Krise so wegkommen. Ich denke, das kommt je nachdem, wo du bist, drauf an. Dann sind es halt 10%, 15%, 20%, die sich da von vornherein vielleicht verweigern oder partiell verweigern. Aber ich denke, dass das über die Zeit attraktiver sein wird als die, also für die, die noch nicht ganz verblödet und degeneriert sind, wird das freie Leben der anderen irgendwie attraktiv wirken irgendwann, wenn das Auto nicht einfach stehen bleibt, weil man, keine Ahnung, wenn ein bisschen müde ist, ja, oder einem einfach Sozialkredit oder Geld von irgendeinem Wallet abgebucht werden, weil man draußen mal frische Luft schnappen geht oder die 15-Minuten-Zone verlässt. Ich glaube, dass das irgendwann den Leuten alles auf den Sack geht. Gerade habe ich beim Herfahren im ADAC gehört, dass sich immer mehr Leute, Millionen Leute beschweren beim ADAC über diese ganzen paternalistischen Autos, die ständig piepsen und Notbremsungen machen, obwohl gar nichts ist, weil das eigentlich das Autofahren unsicherer macht anstatt sicherer. Und ich meine, also selbst das wird irgendwann zu Ablehnung führen und es wird einen großen Markt geben für alte Autos irgendwie, ja, die halt nicht piepsen oder für Leute, die das weghacken können und ausschalten. Ja.
Mein Auto piepst immer mal wegen Öl, ich musste neulich wieder nachfüllen.
Ja, das wird in Zukunft dann ja öfter piepsen, wie du heute Abend beim Vortrag noch sehen kannst mit der Öl.
Dann bin ich ja gespannt. Apropos Krise, die beiden Kriege, wirst du danach auch gefragt im Publikum, inwieweit diese mit den großen Namen, du hast ja schon 2 Namen genannt, in Verbindung stehen.
Mit welchen Namen?
Na, du hast Kissinger zum Beispiel genannt.
Ach so, ja, so Einzelpersonen sind für Kriege aber nie verantwortlich. Ich meine, das sind Leute, die so Türen öffnen und dann setzen sich da so Zahnräder in Gange und dann sind Kriege ja wie der Erste Weltkrieg. Irgendwann ab 1897 wurde der Erste Weltkrieg geplant, der dann 1914 losging. Ja, das ist ja alles gut dokumentierte Geschichte und das kann man in britischen Parlamentsunterlagen nachlesen. Und der Krieg jetzt ist im Prinzip auch geplant. Also es wird, das EID, digitale Gulag-System, da nicht einzuführen ist über den Hebel Energiekrise oder über den Hebel Cyberpandemie oder was sie sonst noch so in petto haben, dann wird das letzte Ressentiment ist dann immer Krieg, weil damit lässt sich immer alles durchsetzen.
Das hat man im Prinzip beim guten Mann mit dem dicken Bart, nicht dem kleinen Bart, dem dicken Bart auch schon nachlesen können. Dann sprechen wir eigentlich auch nicht von mehreren Kriegen, sondern von einem am Ende.
Ja, oder von diesem dreifrontigen Orwell-Krieg, der dann immer anhält und nie endet. Ja, der Krieg ist ja nicht da, um gewonnen zu werden, sondern geführt zu werden.
Als dauerhaftes Geschäftsmodell.
Genau, und auch als dauerhaftes Damoklesschwert, weil je mehr Leute Angst haben, desto repressivere Maßnahmen kann ich durchsetzen. Da kann ich irgendwann auch Journalisten anfangen, zu Hause abzuholen oder denen das Internet ganz zu sperren oder sie einzusperren oder was weiß ich. Ne? Mit Krieg lässt sich alles durchsetzen.
Als ob es das nicht zum Teil schon gäbe. Weitere Pläne in diesem Jahr? Es gibt auf jeden Fall eine Fortsetzung deiner Lesungen. Ist ein weiteres Buch geplant?
Nein, das nächste Buch kommt dann im nächsten Jahr, denke ich, meins zumindest. Und die zweite Tour, das muss man dann mal sehen. Wie gesagt, die Energiekrise kommt, ich denke, hier zwischen Juni und Juli, August erst richtig an. Und wenn man im September noch tanken kann, was ich bezweifle, dann würde ich auch die zweite Tour natürlich gerne im September noch machen. Die Termine sind ja alle schon fixiert und auf meiner Webseite. Aber ich befürchte, dass man bis dahin, so wie in Sri Lanka, Benzin rationiert hat. Und wenn es ganz dumm läuft, wie in Sri Lanka, kriegt man noch für ein Zweirad 5 Liter die Woche, für ein Auto 15 Liter und für einen Bus 60 Liter die Woche per QR-Code an der Tankstelle. Wenn das so läuft, kann ich natürlich nicht auf Tour fahren. Und man hört gerade die ersten Meldungen von Exxon und sowas, die hier warnen über diese Entwicklungen, dass die demnächst hier eintreten. Also
habe ich letztens auch berichtet. Dann würde ich sagen, sprechen wir uns im September wieder und checken mal ab, was daraus geworden ist. Und dann ist ja auch deine Platte da, die neue.
Die sollte im Juli fertig produziert sein, ja, und dann irgendwann, wenn es gut läuft, Anfang September rauskommen, denke ich mal.
Da wir auch ein Schlagerradio sind, werden wir auf jeden Fall was daraus spielen. Tom Oliver Regenauer hier.
Schlager ist das aber nicht, das wird dann Hip-Hop-Mucke, ja.
Bei mir ist alles Schlager.
Nun gut.
Da wird die ganze Menschheit erwähnt, die dann verzweifelt suchen werden, sich zu verkriechen in Luftschutzkern. Was sie nun das sehen müssen, was sie hätten glauben sollen. Und dass sie nun zu ihrer Rettung glauben möchten, aber nicht mehr können.
Bestraft wie bei 1984, weg in Fakten und Gründe für das Leuchten über der Arktis. Wir schreiben wie Michael Moore und zeigen damit nur, dass egal ist, was man von seinen Feinden erfuhr. H5N1 und Ruhr, Schweinepest und Ruhr, Rana-Reicherung, warum bleibt sie bei Darfur? Technologie, Fortschritt führen wieder den Stillstand. 9-11, London, Madrid, alles inszeniert wie Milzbrand. Wie sie machen uns Angst, wie Mahmoud Ahmadinejad. Oder nutzen uns aus wie Amis Armut in Iran. Die westliche Welt hält sich fest am Geld, bis der letzte Baum gerodet ist und der Rest entstellt. Des Todes Kinder, die sich wie Zeitzeugen auf der Osterinsel, um zu rebellieren. Che Guevara auf Osterpinseln, wissen nichts, vielleicht die Schizophrenie. Realität, Fiktion, Witz oder Schrift zum Genie.
Ich habe eben einen Funkspruch vom UN-Hauptquartier erhalten.
Wir werden alles daran setzen, sie hier ungefährdet herauszukriegen, damit sie von dort in einer besseren Position um ihr Land kämpfen.
Yo, es ist urbane Kultur gegen globale Strukturen, asoziale Torturen und die lokalen Figuren. DEA, CIA, Vatikan, BKA und Jusos, Federal Reserve, NATO, Weltbank oder UNO. Die Carlyle Group, Halliburton, Blackwater und UFOs. Theater an von Terror, Militärparaden und Flugshows. Es ist die Rückkehr des Propheten in die schöne neue Welt. Empörend, böse und entstellt durch Verschwörungen um Geld. Alarmstufe rot, es droht ein nuklearer Tod. Epidemien, Krieg und Benzin, Massenarmut und Not. Vogelgrippe, AIDS, Börsencrash und Kornfeldpreise. Morsezeichen aus dem All, die Georte doch geheim sind. Weltkriege finanziert von den Rothschild-Linien. Laut Einstein folgt der Untergang dem Tod in Bühnen. Und atomaren Szenarien mit verkrüppelten Leichen. Denn im Vierten Weltkrieg kämpfen wir mit Knüppeln und Steinen. Stück für Stück geht es weiter mit Dollar, Euro und Yen. Und ihr meint die Welt an Tagesschau und heute zu kennen. Doch auch deutsche Kofferbomber gab's nicht. Es ist tragisch, sie inszenieren, filtern, manipulieren jede Nachricht. Passt das Mosaik, trifft uns ein Asteroid. Oder ist nichts davon bewiesen und wir sind nur paranoid.
Diese Blase von Advokaten und politischen Schwätzern scheißt sich in die Hose, wenn es ernst wird. Keiner traute sich, das Maul aufzumachen. Es gibt Leute zum Befehlen und Leute zum Gehorchen. Das hat die anderen stumm wie die Fische.
Gefangene der Arbeit in mentaler Apartheid rufe ich euch auf zu lebenslangen Generalstreik. Die Welt hochheben wie Atlas von ebenen Nazcas. Wer führt die Brigaden der Moschee von Al-Aqsa? Seit ersten Zivilisationen am Sumer und der Kart. Das Problem, wie fair teilt man nun das Meer an Ertrag? Erobertes Schwemmland, die Krone von England. Skulls and Bones, Club of Rome, Interpol, die Templer. Das Fokusche Pendel, IWO und Weltbank, das All. Es ergibt Sinn, wenn man Bomben liebt wie Dr. Seltzer. Drogensyndikat, wäscht Kohle für den Staat. Unter dem Schutz der Politik wie Monza El-Kazar. Bomben auf den Irak, London und Graz. NATO-Recht, das Haarprojekt, die Sonne färbt sich schwarz. Dem toten Diplomat folgt der erste Atomkrieg. Dem Aufstieg der Fall wie bei Brechts Mahagoni. Eine Wüste aus Glas, man spürt jedes Gras. Wie Kurden militärischen Druck des türkischen Staats.
Recht und Ordnung dorthin, wohin man Demokratie bringt. Mutig ist nur wer von Furcht keine Notiz nimmt.
Widerstand gegen die Staatsgewalt kapiert. Wir sind bloß verärgert, weil ausnahmsweise ihre CIA mal nicht die Finger im Spiel hatte. Es ist Gewinnsel von Frieden und Humanität, Freiheit und Gleichheit.
Es ist der ausdrückliche Wunsch des Sicherheitsausschusses und der Vollversammlung, dass der Bürgerkrieg sofort beendet wird und der rechtmäßig gewählte Präsident seinen Platz einnimmt.
Sie sind schlecht orientiert. Der Präsident hat seinen Platz eingenommen.
Ich informiere Sie lediglich über die Haltung der UN in dieser Sache. Wir würden Zwangsmaßnahmen erst als letzten Ausweg in die Wege leiten.
Das heißt, unter meiner Regierung würden wir diese Darlehen nicht bekommen?
Keinen Cent, General.
Wir haben hier so etwas Ähnliches wie Revolution, Amigo.
Was sollten alle die Schufte, unehrlichen, bestechlichen Beamten und dunklen Ehrenmänner in unserem gesegneten Land machen, wenn ein anständiger Mensch an die Regierung käme? Das Land wimmelt von Spitzeln und Geheimpolizei.
Meutereien beginnen sich auszubreiten. Bataillonskommandeure verweigern den Gehorsam, wenn sie Marschbefehle bekommen. Und in der Bevölkerung gärt es. Jeden Morgen findet man an den Häuserwänden in Riesenbuchstaben die Inschrift Tod dem Tyrannen.
Die innere Sicherheit macht es erforderlich. Ja, und damit bricht der Funkspruch ab.
Die Tagesschau eröffnet ihre tägliche Nachrichtensimulation heute mit einem Bild von Johann Wadephul, unserem Bundesaußenminister.
Wir haben gesagt, dass wir dann, wenn die USA noch einmal eine abschließende Einschätzung abgeben, dass wir auch als Bundesregierung uns dazu äußern, aber dazu warten wir darauf.
Der aus seinem Ministerium heraus die US-amerikanische Außenpolitik umsetzt. Nun möchte Deutschland wieder einen Sitz im UN-Sicherheitsrat. Die Tagesschau schätzt ein, bisher war die Bundesrepublik bei jeder Bewerbung um einen Platz auf der Bühne der Weltpolitik erfolgreich. Diesmal könnte es anders sein. Bei der heutigen Abstimmung müsste die Bundesrepublik 2/3 der Länder hinter sich vereinen. Wadephul nun in New York.
New York! New York! New York!
Erklärt, wir gehen mit Zuversicht und einem guten Angebot in diese Wahl. Wir setzen uns für die Vereinten Nationen ein. Diesmal wollen neben Deutschland auch Österreich und Portugal einen Sitz. Es kommt zu einer Kampfabstimmung. Deutschland gehört zu den größten Beitragszahlern der Vereinten Nationen, liebe Steuerzahlerinnen und Steuerzahler Ron. Die Tagesschau unterhaltsam. Wir beteiligen uns an Friedensmissionen und kämpfen gegen den Klimawandel. Gleiches Medium veröffentlicht aus einem internationalen Klimabericht, wie viel CO2 aus der Luft entnommen werden muss. Diese Religion kann gar nicht abgesagt genug sein, um zu verkünden, der Mond ist eckig. Aber zurück zur UN. Die Bundesregierung wird kritisiert, dass sie sich zurückhaltend zum Vorgehen der israelischen Regierung äußert. Auch habe Deutschland Palästina nicht als unabhängigen Staat anerkannt.
How dare you?
Auch gilt Österreich als Nicht-NATO-Mitglied neutraler als Deutschland. Portugal hat historisch und kulturell enge Beziehungen zu Afrika. afrikanischen und lateinamerikanischen Ländern.
Cuba stood up for the world, and now it is time for the world to stand up for Cuba.
Große Humorqualität beweist der letzte Absatz. Hierfür von mir ausdrücklich gelobt Giselle Uchar aus dem ARD-Studio New York. Ich lese: Die Wahl der Mitglieder für den Sicherheitsrat gilt auch als Gradmesser dafür, wie Deutschland international wahrgenommen wird. Eine Niederlage bei der heutigen Abstimmung wäre ein herber Rückschlag für das außenpolitische Ansehen der Bundesregierung. Es scheint tatsächlich noch Leute zu geben, die in diesen Kategorien denken. Gar nicht so unpassend. In der Sache ein erschienener Text von der russischen Nachrichtenagentur RIA Novosti von Wladimir Kornilov. Der Wladimir Putin zitiert, für Europas Medien sind Russen weniger wert als Tiere. Putin meint, westliche Medien würden Angriffe auf russische Zivilisten ausblenden, antirussische Ressentiments fördern und so eine öffentliche Stimmung schaffen, die Gewalt gegen Russen rechtfertige. Er bezeichnet westliche Medien als Werkzeuge zur Massenverblödung. Nur abgeschlossen Verblödete könnten widersprechen, wobei die Bezeichnung Verblödung immer noch von Wohlwollen zeugt. Im Artikel genannt, unglaubliche Erfolge der ukrainischen Armee,
give us a credit.
Das Ausblenden des Angriffs auf Starobielsk, dies aber dennoch Thema in sozialen Netzwerken, trotz aller Bemühungen der Mainstream-Medien, diesen Vorfall zu vertuschen. Genannt wird ein Dominik Nichols vom Daily Telegraph, der einen ukrainischen Kämpfer namens Yevgen interviewte. Dieser war in russischer Gefangenschaft, erklärt, bis 2022 habe ich mich als Humanist betrachtet, jetzt denke ich, dass ich immer noch ein Humanist bin, mit Ausnahme der Russen. Es ist mir einfach egal, was mit den Russen geschieht, was hätte ich getan, wenn ich kleine Kinder gesehen hätte, die vor Hunger sterben. Früher hätte ich ihnen natürlich geholfen, heute würde ich ihnen helfen, wenn sie keine Russen wären. Ich betrachte sie nicht als Menschen. Überlebende und nachgekommene Juden möchten sich an den Vergleich ihrer selbst mit Ratten aus dem Hitler-Dokumentarfilm Der ewige Jude erinnern. Das ist ungefähr das Gleiche und lässt mich ein weiteres Mal sagen, faschistischer kann es nicht mehr werden. Ein weiterer Vergleich aus The Sunday Telegraph, wieder eine britische Zeitung. Eine Reportage aus Kiew, hieraus zitiert, Kinder aus Kiew hätten niemals auf ein Tier geschossen, würden aber einen Russen töten. James Marriott, Kolumnist bei The Times, erwähnt ein neues Unterhaltungsgenre. Eine ukrainische Drohne, begleitet von pathetischer Musik, tötet einen russischen Soldaten. Wer das alles unkritisch mitgetragen hat, hat seinen Platz in der Geschichte gefunden. In der niederländischen Zeitung NRC kritisierten Leser diese Hetzkampagnen. Empört zeigte sich der Herausgeber, er begründete, der Versuch, Russen als Menschen wie alle anderen darzustellen, wäre eine Gleichsetzung von Aggressor und Opfer. Die Linie der Propaganda, und das seit 2022, man entmenschlicht Russen in den Augen der eigenen Öffentlichkeit. Kornilov verweist auf die Broschüre Der Untermensch von 1942 auf Anweisung des SS-Reichsführers Heinrich Himmler. Kornilov schließt, die Europäer werden erneut, wie schon vor 85 Jahren, auf einen Krieg gegen Untermenschen vorbereitet. Genau deshalb ignorieren die dortigen modernen Versionen des völkischen Beobachters die Ermordung russischer Kinder. Mir interessant der Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Textes, der ganz klar belegt, mit Starobielsk wurde eine rote Linie überschritten. Und wer Starobielsk nicht täglich als Begriff im Ohr und vor Augen hat, sollte sich auf das Bezahlen vorbereiten.
Der Kommandeur der strategischen Raketentruppen Russland, Sergei Karakajew, berichtete Wladimir Putin über den erfolgreichen Teststart der schweren Interkontinentalrakete Sarmat.
Danke, beste Svetlana, für deine Agitation am 3. Juni 2026, einem Mittwoch. Hier ist die kleine Audiodatei.
Und nun die weiteren Nachrichten.
Bangladeschs Außenminister Rahman folgt Annalena Baerbock bei der UNO.
Das wird ein Sommer der Freiheit.
Ärger in Polen, ob der Wolhynien-Massaker der Ukrainer. Polen wird einen EU-Beitritt der Ukraine blockieren. Es geht um die Exhumierung der Opfer der Massaker. Auch kritisiert Polen das ukrainische Erinnern und Umgang mit historischen Nationalisten. Ich erwähne Melnik Bandera nach der Ehrung der Helden dieser Kategorie. Nochmal, Massaker an ethnischen Polen im Zweiten Weltkrieg. Ist nun Selenskyj in Warschau nicht mehr willkommen, erklärt der Vizevorsitzende des polnischen Parlaments. Ich berichte diese Widersprüche von Anfang an, sehe in ihnen Instrumente zur Verhinderung eines tatsächlichen EU-Beitritts der Ukraine und einen weiteren Beleg dafür, dass es nur um den Krieg gegen Russland geht.
Der Krieg muss nach Russland getragen werden.
Offen proklamiert von dem Land, das in den UN-Sicherheitsrat will. Der serbische Regierungschef Vucic gewinnt einen Gerichtsprozess gegen den Hamburger Spiegel. 12 Euro Eintritt verlangt der Kölner Dom. Good morning. Streik bei der Londoner U-Bahn. Ein Student starb während eines Polizeieinsatzes in Großbritannien. Altkanzler Gerhard Schröder in Moskau gesichtet. Immobilienmillionär. Nur Millionär? Polter wird US-Geheimdienstkoordinator. Dit ist Berlin, Straßenbahn in Hohenschönhausen entgleist. Dit ist Berlin 2, der neue ungarische Ministerpräsident ist in der Stadt. Und morgen machen wir Remigrationslähnchen und den verschärften EU-Migrationskurs. Regen, Wind, wechselhaft die kommenden Tage, weiter unbeständig, langsame Erwärmung.
Marcello, vielen Dank für die Nachricht.
Europe's Alternative Music. Radio Marabu.